Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. 137 DFL-Spiele, 140 Punkte dazu, 81 Länderspiele, traumhafte Statistiken. Unsere heutige Gästin kommt aus München, spielt für den ECDC Memmingen und fährt bald zu den Olympischen Winterspielen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit Julie Schiefer. Grüß dich.
Hallo.
Mit dabei vom Bully ist die DFL-Rekordspielerin und Teamkollegin von Jule, Antje Sabautzky. Grüße auch an dich.
Hallo.
Jule, schön, dass du bei uns bist. Wir haben es ja alle mitbekommen. Du hast dich ja an eurem ersten Spieltagswochenende verletzt und hast vor einiger Zeit dein Comeback gefeiert. Da natürlich erstmal die Frage, wie geht's dir? Bist du gut wieder reingekommen? Und vor allem, wie fühlst du dich auf dem Eis?
Ja, ich bin eigentlich relativ gut wieder reingekommen. Ich fühle mich, ja, ein bisschen wie, als hätte meine Saison jetzt erst angefangen. Am Anfang natürlich... Ja, was heißt überfordert? Es war natürlich wieder nach 3 Monaten nicht auf dem Eis und nicht im Spielbetrieb wieder eine Umstellung. Aber ich habe es eigentlich gut hinbekommen. Die Schulter hebt. Und ja, genau.
Also deine Spielstatistiken auch anschauen. Wir gehen ja heute sehr viel auf Statistiken auch ein. Kann es sein, dass es so deine erste größere Verletzung war?
Ja, also ich hatte mal im Jugendbereich eine Gehirnerschütterung. Und dann einmal ein Muskelfaserriss, aber der hat auch nur 3 Wochen oder so gebraucht. Und davor hatte ich noch nichts in der Länge und in der Größe, ja.
Wie schwierig war es denn jetzt, da wieder zurückzukommen? Wie war so der Heilungsprozess?
Ja, es war schon, ich wusste irgendwie nicht, was auf mich zukommt, weil ich eben das erste Mal so eine große Verletzung hatte. Und ich glaube, am Anfang war ich so ein bisschen, ja, der erste Moment war halt mega Stress. Man wusste im Februar ist Olympia, man hatte keine Ahnung, ob OP, ob nicht OP, was kaputt ist und so weiter. Und der Prozess hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen gezogen über so ein paar Wochen hinweg. Und da war ich dann wirklich auch ziemlich am Limit, habe mich dann auch mit Leuten ausgetauscht, die auch schon verletzt waren. Und ich meine, ja, es ist halt einfach bei jedem mega individuell. Und ja, ich war dann mega gestresst. Aber als dann feststand, dass wir es ohne OP machen und das, sage ich mal, so durchziehen, dann hatte ich mein Ziel klar vor Augen. Ich wusste, es klappt wahrscheinlich bis zu Olympia. Und dann am Anfang war eigentlich jeden Tag in die Reha. Und da war ich eigentlich auch, sage ich mal, entspannter und konnte das auch irgendwie mal genießen, auch Zeit für sich selber zu haben und nicht in diesem Eishockey-Alltag drin zu sein. Aber je näher man dann an den Punkt kam, ich meine, die ersten 6 Wochen habe ich eine Schlinge getragen. Da war ich halt so, okay, ich kann nicht spielen. Ab als ich die nicht mehr dran hatte und gemerkt habe, okay, ich kann sie wieder bewegen, ich kann eigentlich Sachen machen, wurde ich halt echt ungeduldig. Ich wusste, ich hatte eigentlich das Gefühl, es geht schon, aber natürlich wurde mir immer gesagt, es geht noch nicht. Und ja, am Ende hat es sich dann echt nochmal gezogen. Ja klar, dann mit dem Heimspiel, da mit dem Nazio-Spiel in Memmingen war natürlich dann auch nicht so leicht. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, ist die Reha so ziemlich perfekt verlaufen. Und ich bin jetzt einfach froh, wieder auf dem Eis zu sein. Ja, muss jetzt nicht nochmal sein, aber insgesamt ist sie wirklich gut gelaufen, ja.
Ja, du hattest ja dann auch beim Nationalmannschaftsspiel in Memmingen noch eine andere Tätigkeit. Da kommen wir dann nachher noch drauf zu sprechen. Also erstmal schön, dass du wieder auf dem Eis bist und bald Olympia spielen wirst. Wir wollen heute, bevor wir auch auf Olympia kommen, ein bisschen zurückblicken. Deine ersten oder die ersten Aufzeichnungen von Statistiken, wo wir von dir gefunden haben, waren 2012. Da hast du damals in der U12 des ERC München gespielt. Wenn wir richtig gehört haben, dann hast du mit einem gewissen JJ Peterka zusammengespielt. Wie erinnerst du dich denn an diese Zeit zurück?
Oh ja, ich habe vage Erinnerungen. Ich weiß, dass ich mit ihm zusammengespielt habe. Ich hab's, ja, wie man sich halt an so Sachen erinnert, als man so 10 oder 11 war. Ja, genau. Aber ich weiß, dass ich mit ihm damals zusammengespielt habe. Ich weiß, dass er damals schon um alle rumgefahren ist, wie als wäre mit Pylonen. Aber ja, ich habe natürlich mit ihm in der Mannschaft gespielt, deswegen war es für mich natürlich nice. Aber ja, genau.
Wann hast du denn für dich beschlossen, beziehungsweise auch begriffen, dass Eishockey der Sport ist, den du ausüben möchtest?
Boah, also ich habe sehr früh mit Eishockey angefangen, habe aber relativ spät für mich entschieden, dass ich das auf dem Level machen möchte, auf dem ich es jetzt mache. Ich habe ungefähr mit 5 oder 6 angefangen und habe es dann wirklich, ja, ich meine, im jungen Alter macht man es ja eh hobbymäßig und ich würde sagen, dass ich eher einen unüblichen Werdegang hatte. Ich habe ja, bis ich so 12, 13 war ungefähr beim ERC eben gespielt und bin dann nach Ottobrunn gegangen, was ja tendenziell eher ein Rückschritt war, sage ich mal, aber für mich damals als Mädchen, sage ich mal, die bessere Lösung. Und dann so mit 14, 15 wollte ich eigentlich, war dann auch die Überlegung, ob ich vielleicht aufhöre. Und ja, ich war auch einfach nicht gut genug für die U15, auch für die U18 nicht. Ich wurde nie nominiert oder selten nominiert. Und wenn, dann eher so als Wackelkandidat. Und dann habe ich eben den Schritt nach Übersee bisschen spontan gemacht. Und dann ging es eigentlich los, dass ich das professioneller gemacht habe, ja.
Hast ja auch schon gesagt, also beim EHC und auch später hast du ja zusammen mit Jungs gespielt, gemischte Teams. Das ist ja auch heute noch Alltag im Nachwuchs. Hat dich die Zeit damals besonders geprägt, beziehungsweise nimmst du daraus heute auch was mit aus dieser Situation?
Ja, ich glaube, mit den Jungs zu spielen kann gut sein, kann aber auch nicht gut sein. Ich persönlich habe jetzt keine mega tolle Erfahrung gemacht, mit Jungs zu spielen. Ich hatte damals nicht das Glück, Trainer zu haben, die Frauen-Eishockey krass supportet haben. Oft wurden Jungs mir vorgezogen, auch wenn ich auf gleichem Level gespielt habe. Und ja, es war halt immer das Frauen-Eishockey, was natürlich damals auch noch kleiner war. Ich weiß, dass andere mega Glück hatten, dass sie in Top-Jungs-Mannschaften integriert wurden und das mega ausnutzen können. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es, glaube ich, was ziemlich Cooles, so lange wie möglich mit den Jungs zu spielen. Ich hatte das leider nicht. Deswegen habe ich nicht so tolle Erinnerungen ans Jungs-Eishockey. Aber ich habe auch coole Zeiten gehabt. Ich habe auch coole Menschen kennengelernt. Und ich wurde auch größtenteils von den Jungs gut integriert. Aber klar, als Mädchen ist es immer doppelt so schwer, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Glück.
Ja, du hast schon gesagt, bist ja nach Ottobrunn dann auch gegangen. Wenn wir richtig gesehen haben, recherchiert haben, hast du dann ja auch parallel gespielt, also Landesliga und U16 gleichzeitig. War das dann für dich auch irgendwie normal? Ich meine, das ist ja auch Alltag heutzutage noch, diese Doppelbelastung zu haben. Und welche Unterschiede hast du da in der Spielqualität für dich damals wahrgenommen?
Ja, also ich kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich damals nach Angerlohe hieß es damals, gegangen bin.
Angerlohe, genau.
Genau, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu der Zeit sehr hobbymäßig gemacht habe. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Nationalmannschaft für mich schon abgehakt irgendwie und habe das halt auch so zum Spaß gemacht. Ich habe auch in Ottobrunn dann langfristig nicht mich festsetzen können irgendwie, auch wenn es jetzt kein großer Verein ist oder so. Und habe dann eben entschieden, dass ich relativ früh probiere, halt einfach bei den Frauen ein bisschen mitzuspielen. Klar, Landesliga ist jetzt nicht das Level der Frauen-Bundesliga und sind halt, klar, es sind erwachsene Frauen. Damals habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang mit der K. Lehmann dann auch zusammengespielt. Aber ja, es war beides nicht hochklassig, muss ich sagen. War aber halt Jungs, also mit Jungs und dann halt eben mit Frauen. Das war wirklich, sage ich mal, der größte Unterschied. Und in Angerlohe haben sie mich halt wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Und da habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt, muss ich sagen.
Schön. Ja, Julia, du hast ja vorher schon kurz angesprochen. 2016 hattest du dann die Möglichkeit, an einem Trainingslager im kanadischen Banff, 140 Kilometer von Calgary, teilzunehmen. Wie kam denn damals der Kontakt zustande?
Die Banff Academy damals hatte immer ein Camp in Füssen. Da habe ich öfters teilgenommen im Sommer. Und die hatten dann da eben auch erzählt, dass sie auch im Sommer manchmal halt im August dann Camps bei sich vor Ort anbieten. Und Banff ist ja auch, ich weiß nicht, wer den Ort kennt, atemberaubender Ort. Und meine Eltern haben mich dann da schon unterstützt und gesagt, jetzt komm, jetzt mach das mal und probier halt mal dein Glück und geh da halt hin für 3 Wochen und es stand auch fest, nach 3 Wochen komme ich wieder nach Hause. Long story short, ich bin nicht nach Hause gekommen. genau, ja.
Ja. Ja, du warst ja dann noch relativ jung, 14 bzw. 15 Jahre alt. Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, dass du dort geblieben bist? Also welche Argumente hatte die kanadische Highschool, die dich dann überzeugt hatten, da zu bleiben?
Ja, also ich hatte damals einen finnischen Trainer vor Ort, der hatte mich dann in dem Camp gesehen und war halt eben gerade dabei, das Frauenteam da aufzubauen und hat dann halt gesagt, er sieht Potenzial, er möchte, dass ich direkt bleibe. Ich wusste, ich habe keine tollen Bedingungen in Deutschland. Irgendwie hat mich auch, klar, meine Familie, aber mich hat so vom Eishockey her nicht krass viel gehalten in Deutschland, dass ich gesagt habe, ich muss da unbedingt bleiben. Ich war, wie gesagt, kein fester Bestandteil der Nationalmannschaft oder U-Mannschaften. Und meine Eltern haben auch gesagt, nein, du bleibst nicht, du machst jetzt erstmal die 10. Klasse fertig und dann kannst du meinetwegen rübergehen. Und ich habe halt dann ewig auf sie eingeredet und wir haben uns dann entschieden, dass ich bleibe. Und der Unterschied ist halt einfach, dass diese Academies da drüben darauf ausgerichtet sind, dass Schule und Eishockey zusammen funktionieren. Das heißt, unsere Schule wusste, dass wir Eishockeyspieler sind. Wir wurden vom Unterricht freigestellt. Wir hatten kürzere Tage im Unterricht, weil wir danach immer direkt an die Eishalle sind. Da haben wir dann Krafttraining gemacht, auf dem Eis trainiert. Und es waren halt einfach deutlich bessere Bedingungen, als ich in Deutschland eben hatte. Und ich wollte halt einfach für mich so ein bisschen so einen Neustart. Und genau.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass die Bedingungen ganz unterschiedlich sind zu denen, die wir dann in Deutschland haben. Wie war es für dich dann dort, das Gleichgewicht zu finden, so zwischen Alltag und Schule mit dem Eishockey, das dann so zu vereinbaren? War das schwer für dich oder ist es dir leicht gefallen?
Also mir ist es eigentlich relativ schnell, relativ leicht gefallen. Ich hatte das große Glück, dass ich da in einer Gastfamilie gewohnt habe, also nicht im Internat. Die ist auch ziemlich schnell für mich wie zu einer zweiten Familie geworden. Dadurch hatte ich so diesen familiären Aspekt trotzdem gegeben. Und der Rest war eigentlich, ich hatte eigentlich nicht wirklich einen Alltag. Also da hat sich wirklich alles ins Eishockey gedreht. Also man ist morgens an die Halle, hat trainiert, dann in die Schule, wieder an die Halle. Dann hat man danach Abend gegessen und dann hatte man so ein sogenanntes Study Hall. Und da hat man alles nachgeholt, was man sozusagen am Tag verpasst hat. Und das ging dann eben die ganze Woche so. Und bei uns war es echt ein bisschen krass. Wir sind am Wochenende dann immer auf so Showcases gefahren, von unserer Liga aus. Da haben wir teilweise 5 Spiele an einem Wochenende gespielt und sind halt teilweise da von Banff bis nach Vancouver, Winnipeg gefahren, also teilweise 14, 15 Stunden mit dem Bus. Die Zeit war für mich unvergesslich. Ich war ein junges Mädel in der Pubertät, die froh war, mal auch mal ohne Eltern da die Zeit zu genießen. Und mir ist es echt brutal. Ich bin eigentlich ein Heimwehkind oder eine Heimwehperson, muss ich sagen. Aber mir ist es echt leicht gefallen. Vielleicht, weil ich auch gar keine Zeit hatte, da groß drüber nachzudenken.
Ja. Ja, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon besser, da wir ja Teamkolleginnen sind. Daher weiß ich, dass du auch ein extremer Familienmensch bist und dir das sehr wichtig ist, auch Zeit mit der Family zu verbringen und da engen Kontakt zu halten. Jetzt warst du ja aber 3 Jahre dort und bist dann, glaube ich, noch weiter in die USA. Wie hast du das damals gemanagt, dann den Kontakt nach Hause so aufrechtzuerhalten und diese Distanz so ein bisschen zu überbrücken?
Ja, ich habe also eigentlich fast jeden Tag mit denen irgendwie telefoniert oder WhatsApp-Kontakt gehabt. Vor allem damals halt in der Zeit dann mit meiner Mutter. Und wir haben halt viel, damals haben wir noch geskypt. Irgendwann sind wir dann auf FaceTime umgestiegen, als ich dann mein erstes iPhone hatte. Man hatte ja das große Glück, dass mit den Medien, die man da zum Glück schon zur Verfügung hatte, halt viel telefonieren konnte. Und meine Familie hat mich auch ab und zu besucht. Ich bin an Weihnachten immer nach Hause geflogen für 2 Wochen. Ich war im Sommer immer 8 Wochen zu Hause. Also man war dann doch relativ viel daheim. Und die Zeit, die ich dann daheim war, musste ich ja auch nicht in die Schule. Das heißt, da konnte ich dann wirklich viel Zeit auch mit denen verbringen. Deswegen hat man dann so den Kontakt gehalten.
Ja, sehr schön. Ist, glaube ich, auch extrem wichtig für einen selber dann, wenn man so weit weg ist von zu Hause, dann so ein Stückchen Heimat irgendwie aufrechtzuerhalten.
Ja,
Ja, für dich ging es dann zur U18-Weltmeisterschaft, hast du teilgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr prägende Zeit für dich war mit vielen Eindrücken. Welche Situationen oder Umstände sind dir dann von der Zeit noch positiv oder auch vielleicht negativ in Erinnerung geblieben?
Ja, für mich war es natürlich, ich weiß noch damals, mein Trainer aus Kanada hat mir so ein bisschen geholfen, beim DEB wieder ins Sichtfeld zu kommen. Es war mein letztes U18-Jahr. Ich wusste das. Ich wusste, das ist meine Chance, mich zu zeigen, und bin da zu dem Sommerlehrgang gegangen und hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich stehe. Und mir wurde dann relativ schnell bewusst, dass ich in den 3 Jahren viel aufgeholt habe in Kanada, dass ich, glaube ich, bereit bin, jetzt in der U18 zu spielen, und bin dann auch direkt mit zu meiner einzigen U18-WM gefahren. Und da habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen dran. Das war eine mega tolle Zeit. Auch wenn ich jetzt den Aufstieg da von den Mädels wieder gesehen habe, habe ich mich an meine Zeit zurückerinnert. Und es war, ja, einfach coole Zeit, tolle Mädels. Und klar, wir haben den Aufstieg damals nicht geschafft, aber ich habe an das Turnier nur gute Erinnerungen.
2020 bist du ja dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, zum ERC Ingolstadt. Gab es denn für dich auch die Option oder auch die Gedanken, in Nordamerika zu bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ein paar College-Angebote. Ich bin auch ehrlich, dass sie nicht atemberaubend waren. Deswegen war es jetzt für mich auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt da bleiben. Und dann kam halt bei mir das große Thema Corona. Genau in der Zeit, wo ich ans College gegangen wäre, ist eben dann in dem Sommer oder in dem Februar Covid ausgebrochen. Hat die ganze Situation extrem schwierig für mich gemacht. Ich war ja dann auch 4 Jahre nicht zu Hause, hatten auch familiär halt ein paar Sachen daheim, wo ich dann einfach mich dazu entschieden habe, dass ich nach Hause möchte, die Zeit mit der Familie verbringen möchte. Und ja, ich weiß nicht, ob es mir gut getan hätte am College, aber ich habe die 4 Jahre Auslandserfahrung und habe mich dann auch auf Deutschland wieder gefreut, habe hier mein Abi nachgeholt. Studiere mittlerweile, genau, und bin eigentlich glücklich mit der Entscheidung, bereut es nicht.
Du bist ja dann auch in ein Team gekommen, das war ja voll mit etablierten Bundesligaspielerinnen. Welche Erwartungen hattest du denn damals an dich selbst bei dem Wechsel?
Ja, also ich hatte in Ingolstadt ein paar Mal mittrainiert schon, immer im Sommer, wenn ich daheim war, hatte ich halt angefragt, ob ich bei denen mit aufs Eis gehen kann, damit ich eben Eiszeit kriege, weil sonst wäre ich einfach den ganzen Sommer nicht aufs Eis gegangen. Das heißt, ich kannte den Trainer schon ein bisschen, ich kannte die Mannschaft ein bisschen, aber ich wusste, damals komme ich als junge Spielerin. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung gehabt, was auf mich zukommt. Ich bin da so ein bisschen, ja, schon fast so ohne Erwartungen hingegangen. Ich habe mich eigentlich gefreut und fand es cool, dass die mich halt wollten damals. Ja, und habe dann eigentlich relativ von Anfang an durfte ich viel spielen und habe viel Vertrauen bekommen, womit ich jetzt also nicht gerechnet habe. Ich dachte halt, ja, ist einfach mal ein einfaches Jahr zum Einsteigen. Ja, genau.
Hast ja auch direkt geliefert, 20 Punkte in 22 Spielen, 6 beste Scorerin damals. Was hat denn da so gut gepasst direkt? War es genau auch die Situation, weil du es halt schon kanntest aus den letzten Sommern, oder hat da irgendwas anderes noch eine Rolle gespielt bei?
Boah, ich glaube einfach, ich habe mich wohlgefühlt. Das ist bei mir ein großer Faktor. Ich habe mich gut mit den Mädels verstanden. Wir waren da damals echt eine coole Mannschaft. Und der Trainer damals hat mir halt einfach das Vertrauen gegeben. Das, sowas gibt mir Selbstvertrauen. Und ja, ich glaube, ich hatte so ein bisschen nichts zu verlieren. So dieses typische, als junge Spielerin, also wenn ich nur 5 Punkte gemacht hätte, hätte keiner gesagt, was machten die da, sondern da wären halt alle gesagt, okay, passt. Und ich glaube, mit der Einstellung bin ich da so ein bisschen dran gegangen und habe einfach mein Bestes gegeben damals.
2022 dann deine erste Meisterschaft, Topscorerin in den Playoffs noch dazu. Du hast in dem Jahr davor auch schon eine WM gespielt. Würdest du aber trotzdem sagen, dass 2022 so ein bisschen dein Durchbruchsjahr war, oder empfindet man das selbst ein bisschen anders?
Ja, für mich persönlich dachte ich, dass es mein Durchbruchsjahr ist. In der Nationalmannschaft habe ich mich ja dann doch noch länger schwer getan. habe da nicht so Fuß gefasst in der Nationalmannschaft oder mich noch nicht so etablieren können. Klar, Bundesliga, Nationalmannschaft ist unterschiedlich. Aber ich habe da so ein bisschen gemerkt, okay, ich kann da mithalten. Das wusste ich halt davor nicht. Ich wusste nicht, ob ich, ich meine, ich kam von drüben. Ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe. Da habe ich, glaube ich, so ein bisschen gecheckt, okay, da ist schon was drin. Also ich kann da dranbleiben. Es wird schwer. Ich habe schon immer gemerkt, dass mir nichts geschenkt wird, dass ich mir jeden Zentimeter arbeiten musste. Aber da habe ich dann so ein bisschen gecheckt, dass das schon was werden kann. Und ja, es ging dann auch noch einige Auf und Abs, aber insgesamt würde ich dir jetzt rückblickend sagen, dass das wahrscheinlich das Jahr war, wo ich so ein bisschen so einen Durchbruch hatte.
Hast du nach dem Jahr so ein bisschen auch Druck verspürt, einfach so eine gute Saison dann zu wiederholen?
Ja, und das habe ich ja dann auch nicht geschafft. Ich hatte damals natürlich das Glück, ich habe mit den Eisenschmied-Schwestern und der Marie in einer Reihe gespielt. Drei sehr erfahrene Spielerinnen und habe da sicherlich profitiert. Die sind ja dann alle auch gegangen und hatten einen relativ kleinen Kader dann in Ingolstadt danach. Aber ja, ich habe mir schon Druck gemacht. Und das hat man ja dann auch gesehen. Also ja, ich hatte dann in der Zeit auch keine leichte Zeit bei der Nationalmannschaft und das hat sich dann in der Saison wieder gespiegelt. Aber ja, auch eine gute Lernerfahrung.
2023 dann ein Tapetenwechsel für dich, Wechsel nach Memmingen. Wir haben ja schon vorher festgestellt, dass das ja schon ein sehr erfahrenes Team war, wo du in Ingolstadt angekommen bist. In Memmingen auch gerade zu der Zeit, wenn wir schon sagen, dass das ja auch nochmal eine andere Stufe war. War es denn dieser Tapetenwechsel, den du wolltest, der dich da auch zum Wechsel veranlasst hat?
Ja, ich glaube, ich wollte zu der Zeit einen Neustart so ein bisschen für mich selber. Zu der Zeit gab es ja auch einen Trainerwechsel in der Nationalmannschaft und ich habe für mich einfach entschieden, dass das vielleicht ein Punkt ist, wo ich einfach nochmal neu starte oder ja einfach für mich einen Wechsel reinbringen oder so einen neuen Schwung. Und Memmingen hatte eben dann auch hin und wieder ihr Interesse ausgedrückt und ich habe sie dann auch kontaktiert und gesagt, dass ich auch daran interessiert wäre. Und dann haben wir auch relativ schnell entschieden, dass das passt. Und ich glaube, beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich bin hier sehr, sehr glücklich, fühle mich sehr angekommen und ja, war, glaube ich, der richtige Schritt für mich.
Ja, weil du vorher noch gesagt hast, du konntest diese Top-Saison nicht wiederholen, also in Ingolstadt. Wenn wir da auf deine Zahlen schauen, du hattest in Memmingen dann die Saison 42 Punkte in 24 Spielen, mal salopp gefragt. Bist du da selbst davon ausgegangen, dass es auf Anhieb vor allem so gut klappt?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, die Erwartungen waren, glaube ich, schon, dass ich jemand bin, der punkten kann. Ich glaube aber jetzt nicht, dass von mir die Erwartung war, dass ich die Person bin, die krass viel punktet. Und dass es natürlich so klappt, ja, war dann, glaube ich, auch wieder so ein bisschen so eine, ich hatte nichts zu verlieren, es ist mein erstes Jahr in Memmingen. Und dass es dann natürlich gleich so klappt, hätte ich nicht gedacht.
24 und 25 habt ihr die Meisterschaft geholt. Wenn man da auf eure Karte schaut, sieht man natürlich da auch wieder absolute Qualität vorhanden. Bedeutet aber ja im Sport nicht immer, dass das gleichzeitig auch erfolgreich ist. Was ist denn deiner Meinung nach so das Besondere in Memmingen?
Ich glaube in Memmingen, also klar, wir haben die Top-Spieler im Moment, würde ich sagen. Und ich glaube schon, dass wir auch viele erfahrene Spielerinnen haben, die den jungen Spielern immer wieder was mitgeben. Und ich glaube, dass wir auch insgesamt als Mannschaft schon auch gut funktionieren und dass sich alle gut verstehen. Und ich glaube, dass es manchmal ist es natürlich schwierig, diese Leistung auch aufs Eis zu bringen oder diese individuelle Klasse. Aber ich glaube, dass wir eben auch eine gute Mannschaft sind.
Erstmal zur Olympia-Qualifikation, die ihr ja in Bremerhaven letztes Jahr im Februar geschafft habt. Mhm. Du warst 21 auch schon mit dabei, da hat es leider nicht geklappt. Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen 21 und 25 bei der Quali?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir eine andere Mannschaft hatten. Also damals waren ja noch andere Mädels mit dabei. Also unser Kader hat sich schon verändert. Klar, wir haben einen neuen Trainer dabei gehabt. Aber grundsätzlich war natürlich in beiden Jahren das gleiche Ziel. Wir wollten es schaffen. 21 stand ja dann doch relativ schnell fest, dass es schwer wird, gleich nach dem ersten Spiel. Und für mich persönlich hatte ich damals natürlich noch eine andere Rolle, als ich sie jetzt bei der Quali hatte. Genau, das waren so die größten Unterschiede. Und dass wir sie natürlich geschafft haben
ja.
in 25.
Ja. Aber würdest du sagen, dass du den Druck 25 noch extremer gespürt hast wie jetzt 21, auch innerhalb der Mannschaft? Ich meine, es waren ja einige Mädels dabei, die das dann betroffen hatten. War das vielleicht noch so in den Köpfen mit drinne?
Ja, ich glaube, jedem war bewusst, dass wenn wir die Quali nicht schaffen, dass es große Folgen haben könnte. Das Ausmaß war uns natürlich, also wir wussten nicht, was das Ausmaß ist. Wir wussten, dass es groß sein kann, wenn wir es nicht schaffen, weil wir es eben die zwei Jahre, also zweimal davor auch nicht geschafft haben. Ich glaube, man hat die ganze Saison über gemerkt, dass so eine gewisse Anspannung geherrscht hat und der ganze Fokus eben auf diese Quali war. Ja, ich glaube schon, dass der Druck groß war. Als wir dann vor Ort waren, fand ich, waren wir alle relativ entspannt, aber bis zu dem Moment, bis das Turnier losging, war schon krass, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und auch egal, mit wem wir jetzt über die Quali sprechen oder gesprochen haben, alle nennen vor allem einen Zeitpunkt, der, glaube ich, jedem so im Gedächtnis geblieben ist. Das Ende des letzten Spiels, als ihr schon gefeiert habt und gejubelt habt. Und ja, dann war gar nicht sicher, zählt der Treffer von Ungarn oder nicht. Wie hast du die Situation damals erlebt? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit durch den Moment, wie du den empfunden hast.
Also ich habe auch einfach nur gefeiert, ich habe nicht mal gecheckt, dass da noch irgendwie zur Debatte steht, ob die ein Tor geschossen haben oder nicht. Ich war eigentlich sicher, dass die Sandy den gehalten hat oder dass die Zeit schon längst abgelaufen war. Ich bin einfach aufs Eis gerannt und auf einmal fingen dann die ersten Leute an so, hey, hört mal, da wird jetzt noch getratscht mit den Schiris. Und ich hatte ehrlich gesagt, ja, keine Ahnung. Also ich war mir sicher, wir haben es geschafft. Und danach haben sie ja dann auch relativ schnell entschieden, dass es stimmt. Sie haben ja nicht mal Video angeschaut. Und dann ist natürlich volle Emotionen ausgebrochen, dass man endlich dieses Ziel erreicht hat. Und auch, ja, ich glaube, dass so viel mehr dahinter steht, als nur, dass wir jetzt zu Olympia fahren. Ich glaube, wir haben da dem Frauen-Eishockey enorm geholfen, das weiter zu beleben. Und haben, glaube ich, auch auf uns aufmerksam gemacht, mal wieder. Und ich glaube, ja, da gehört so viel mehr dazu, als nur, dass wir jetzt zu Olympia fahren.
Der Jubel war ja dann umso größer, als dann feststand, okay, ihr habt's gepackt, Tor zählt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dann übel in Feierlaune wart. Man hat ja so ein bisschen was mitverfolgt, dann auf Magenta noch in der Kabine, dass schon gefeiert wurde. Was ist nach der Kabine passiert? Erzähl mal so ein bisschen, oder hast du noch Erinnerungen an die Nacht? Wie war das Nachtleben in Bremerhaven?
Ich muss sagen, es war relativ, also ich glaube, unspektakulärer, als man sich es vorstellt. Ich glaube, die größte Party war tatsächlich in der Kabine. Da sind dann auch die Eltern und Familien reingekommen. Und da haben wir dann eben noch ein bisschen weiter gefeiert und Pizza gegessen. Und dann sind wir ins Hotel. Und da war es dann ehrlich gesagt so, wir saßen dann da zusammen in diesem Aufenthaltsraum, haben auch noch ein bisschen was getrunken, aber es war jetzt überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie wir dachten, wir gehen jetzt noch feiern. Manche Leute mussten um 5 schon wieder Richtung Flughafen, vor allem die Überseespieler. Und wir alle wussten auch, wir müssen morgen früh um 9 oder um 10 im Bus sitzen. Jemand muss den fahren. Und wir wollten auch alle mitfahren in einem guten Zustand. Und ich muss sagen, dass es relativ gechillt war. Die Saison ging ja auch danach ganz normal weiter. Es war ja kein Saisonabschluss, sage ich mal. Ja, deswegen war es eigentlich ein netter Abend eher als irgendwie ein wilder Abend, würde ich jetzt sagen. Aber irgendwie, glaube ich auch, waren halt alle auch einfach so entspannt, glaube ich, weil dieser Druck endlich abgefallen ist. Ja, und dann war da auch irgendwie gar nicht so eine krasse, sage ich jetzt mal, Partystimmung, dass man jetzt noch irgendwo hingegangen wäre. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was Bremerhaven zu bieten hat.
Okay. Ja, du hast gerade schon kurz gesagt, dass dann die Family auch mit in die Kabine durfte. Und ich weiß ja auch von einigen Spielerinnen aus unserer Mannschaft, dass die Familien dann dorthin gereist sind und die euch angefeuert haben und mitgefiebert haben. Wie schön war es für dich, den Moment dann auch mit der Family teilen zu können, dass die dann vor Ort waren und sich dann mit dir freuen konnten, dass ihr jetzt wisst, einfach ihr fahrt zu Olympia?
Ja, es war schon besonders, glaube ich. Ich weiß noch, meine Mutter war, glaube ich, mega nervös. Mein Bruder hat, glaube ich, gar nichts mehr gesagt dann in diesen letzten Minuten von dem Spiel. Und meine Tante und mein Onkel waren eben da, die eigentlich gar nicht so eishockey-affin sind. Aber mein Onkel ist irgendwie über die letzten Jahre, hat sich so für den Sport begeistert. Und ich glaube, für den war das so, der durfte dann danach in die Kabine und sich das alles anschauen. Und ich meine, für mich sind das ja normale Sachen. Also klar kommen die in die Kabine, aber für die war das irgendwie auch so. Ich habe richtig gemerkt, wie die das genossen haben, dass die da rein durften und mit uns das erleben durften. Und dann habe ich, glaube ich, erst auch realisiert, was wir da eigentlich geschafft haben, auch für unsere Familien auch, die, glaube ich, ja alle genauso nervös waren gefühlt wie wir. Und dann ist es natürlich besonders, diesen Moment mit denen teilen zu dürfen. Und die haben sich natürlich jetzt auch gefreut, dass sie im Februar da hinreisen dürfen und sich das anschauen dürfen.
Ja, schön. Ja, auch schön wahrscheinlich für die Family zu sehen, die dich dann von klein auf unterstützt haben und begleitet haben und dass du das dann erreichen kannst, ist natürlich toll. Kannst du selber schon realisieren, dass du bald Olympionikin bist?
Nee, also es fühlt sich wirklich, obwohl wir in einer Woche uns treffen, sich gar nicht so an. Ja, wir hatten ja jetzt auch schon die Olympia-Einkleidung. Das waren dann so die ersten Momente, wo man so merkt, okay, wir haben es geschafft. Und die haben uns da auch behandelt wie die Königinnen. Also es war wirklich mega toll. Also man war wirklich, wir waren da die Stars sozusagen. Also alle Athleten, jetzt nicht nur wir, sondern alle Athleten, die da waren. Und ich glaube, das war so der erste Moment, wo man sich dachte, okay, jetzt ist es bald soweit, aber ich habe halt gar keine Vorstellung, wie das da ist mit dem Dorf und mit der Halle und in dem Ort und wie die Stimmung da ist und so. Deswegen, ich glaube, wir realisieren das dann alle erst, wenn wir vor Ort sind und wahrscheinlich dann bei der Eröffnungsfeier sind oder so, bis wir da checken, was da jetzt eigentlich abgeht.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Was bedeutet das denn jetzt allgemein für dich so, dass ihr euch qualifiziert habt und auch vor allem natürlich für dich persönlich jetzt auch, dass du nominiert wurdest, dass du Teil des Kaders bist? Ja, was geht da in dir vor? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, ich glaube, für mich war es immer der Traum. Ich habe immer gesagt, ich will mir die Ringe tätowieren, was natürlich nur geht, wenn ich auch da war. Jetzt muss ich sagen, also bin ich gar nicht mehr so fokussiert aufs Tattoo, sondern natürlich, dass ich da dabei bin. Ich weiß noch, vor 3-4 Jahren war ich noch kein 100% fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Ich war mal dabei, mal nicht. Und jetzt sagen zu können, dass ich da fester dazugehöre und da jetzt hinfahren kann, ist für mich persönlich natürlich, also ist krass. Ich hätte es vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich das jetzt schon schaffe. Da habe ich eher erst mal in 4 Jahren so mit liebgeäugelt. Und ja, ich glaube, am meisten freut es mich einfach für uns als Mannschaft. Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren so zusammengewachsen als eine Einheit. Wir haben den Vorteil im Gegensatz zu den Männern, dass wir eigentlich fast immer als komplette Mannschaft so zusammenkommen können. Und dadurch wird es, glaube ich, so ein richtiges Team-Event, bei dem wir natürlich auch erfolgreich sein wollen, aber das auch zusammen genießen werden. Und ja, ich bin schon stolz, ja.
Das darfst du auch auf jeden Fall sein. Und wann und wie hast du denn von deiner Kadernominierung erfahren?
Ja, der Trainer, also der Jeff, hat uns vor Weihnachten, also wir wussten, dass vor Weihnachten noch die interne Nominierung stattfinden wird. Und er hat uns dann eben telefonisch angerufen. Und für mich war das natürlich in der Situation was Besonderes mit der Verletzung auch. Ja, ich wusste schon irgendwie, dass ich schon zur Mannschaft dazugehöre, aber es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe, wenn man ehrlich ist, dieses Jahr nur im August Länderspiele absolviert, habe den Deutschlandcup und den Lehrgang im Dezember verpasst und fühle mich natürlich geehrt, dass ich dann trotzdem mitfahre, ohne ja Diskussion, sage ich mal. Und habe mich natürlich dann extrem gefreut, dass er mich mitnimmt und mich nominiert hat.
Ihr spielt ja in der Gruppe B. Da trefft ihr dann auf Japan, Italien, Schweden und Frankreich. Wie schätzt du die Gruppe ein und wie schätzt du die Gegnerinnen ein?
Also ich würde sagen, das Topspiel ist gleich am Anfang gegen Schweden. Haben ja in den letzten Jahren mal gewonnen, mal verloren. Ich habe das Gefühl, dass bei denen die Tendenz nach oben geht. Die haben sehr gute individuelle Spieler, die auch im Moment auch am College sind und auch teilweise in der PWHL und da auch erfolgreich sind. Ich glaube, das wird sehr schwer. Ich glaube aber trotzdem, dass wir eine Chance haben. Und ich würde sagen, bei den anderen Gegnern, Japan wird auch schwer und die anderen beiden, würde ich sagen, sind wir der Favorit und sollten auf jeden Fall gewinnen. Und ich weiß, unser Ziel ist, Gruppenerster zu werden.
Wir haben ja schon viel über deine Statistiken jetzt gehört. Was sind denn für dich deine persönlichen Ziele für Olympia?
Ja, ich meine, am Ende ist es ein Mannschaftssport. Ich will mit der Mannschaft so weit wie möglich kommen, aber will natürlich meinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, das kann ich auch. Ich bin schieße auch hin und wieder mal Tore und das will ich natürlich bei Olympia auch machen. Das ist, sage ich mal, aber mein persönliches Ziel ist einfach, in der Zeit, in der ich auf dem Eis bin, mein Bestes zu geben und dann, dass wir natürlich als Mannschaft unsere Ziele erreichen und so weit wie möglich kommen.
Ist vielleicht für dich auch so ein kleines Ziel, neben dem ganzen sportlichen Ehrgeiz und Erfolg, auch so ein bisschen der Anreiz, das Ganze genießen zu können und einfach diese Atmosphäre aufsaugen zu können, obwohl man weiß, dass man natürlich da ist, um zu performen und Leistung zu erzielen, aber auch so, um für sich das einfach die Momente genießen zu können, die man da erleben darf?
Ja, auf jeden Fall. Man hört immer bei Olympia ist irgendwie so eine besondere Atmosphäre. Wir sind da in diesem Dorf mit den anderen Eishockey-Mannschaften. Wir wissen, die NHL-Stars kommen bei der deutschen Mannschaft und bei den anderen Mannschaften. Das sind für uns trotzdem Stars, auch wenn wir mit denen im gleichen Dorf sind. Und ich glaube, das ist schon ein besonderer Moment. Ich meine, es war ja nicht immer so, dass die ganze NHL kommen darf zu Olympia und ist natürlich cool, dass sie es jetzt dieses Jahr dürfen. Und generell diese Atmosphäre, die anderen Sportarten zu sehen, auch wenn wir nicht alle bei uns im Ort haben. Aber ich denke, wenn sich die Möglichkeit ergibt, werden wir sicherlich auch mal vorbeischauen. Und ich glaube, ich glaube einfach, das ist was man fürs Leben in Erinnerung hält, diese Momente da und auch die Leute, die man da kennenlernt.
Ja, man hat ja auch selber immer irgendwie so sportliche Vorbilder, gerade wenn man klein ist oder schaut so zu jemandem auf. Gibt es denn für dich einen Sportler, den du jetzt eventuell treffen könntest bei diesem Event? Jetzt ganz egal, ob das Eishockey oder irgendeine andere Sportart ist, der dich so ein bisschen geprägt hat oder zu dem du aufgeschaut hast, so als kleine Jule?
Also ich habe früher, ich glaube, so standardmäßig immer gesagt, mein Vorbild ist Sidney Crosby. Das war so halt eine der Namen, die ich kannte damals und wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Star, der ist krass und ich meine, ist es ja immer noch und wenn ich den da sehen würde, wäre ich glaube ich schon, da würde ich schon nach dem Bild fragen. Und sonst, ich war früher auch viel beim Skifahren, ich bin früher auch selber Rennen gefahren. Ich bin sehr großer Fan von Michaela Schifrin und ihrer überragenden Karriere. Bin ein bisschen traurig, dass die ja in Cortina sind und ich die leider nicht sehen kann. Aber ja, vielleicht kommt sie ja mal für einen Kaffee vorbei. Nein, ich glaube nicht. Aber ich hatte nie so ein richtiges Eishockey-Vorbild, sage ich mal, in der NHL. Ich kannte mich da, glaube ich, auch zu wenig aus. Aber so, klar, so McDavid und so und auch beim Dreiseitel. Also es ist einfach cool, die da zu sehen. Und ich meine, mit den Deutschen wird man ja wahrscheinlich auch im Kontakt sein und auch mal mit denen quatschen können. Und das wird, glaube ich, cool.
Ja, schön. Du, am Ende möchte noch einer ein Foto mit dir haben.
Ja, soweit kommt es noch.
Jetzt haben wir ja gerade gehört, das erste Selfie, das wir von dir sehen werden, ist mit Sidney Crosby. Gibt es denn aus der PWHL auch eine Spielerin, wo du sagst, Selfie auf jeden Fall?
Boah, gute Frage. Ich glaube, man ist so, also ich habe Leute, die ich extrem gut finde in der PWHL. Ich habe auch mit einigen zusammengespielt, die jetzt auch bei Team USA sind. Mhm. Ich glaube, da ist aber so ein bisschen mehr, also zumindest für mich, so dieses, das sind unsere Gegner Und klar finden wir die mega krass und mega gut, aber ich glaube, da ist mittlerweile, da wir gegen die spielen, ist nicht mehr so dieses krasse, sie ist mein Vorbild und mit der muss ich unbedingt ein Bild machen.
Ja.
Ja, und sonst habe ich ja auch drei in der Mannschaft, mit denen ich Bilder machen kann aus der PWHL. Also sage ich einfach mal, ich mache mit Laura, Sandy und Nina ein Bild. Nee, Spaß. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, dadurch, dass man gegen die spielt und sie halt auch teilweise so ein bisschen kennt. Ja, genau.
Ist die PWHL ein Thema für dich irgendwann mal? Ist es was, wo du so ein bisschen in den Augen hast?
Also, ist natürlich interessant. Ja, ich weiß nicht, wie realistisch es ist für uns deutsche Spielerinnen. Klar, wir haben jetzt drei drüben. Bei Nina, die ist ja jetzt, hat ja jetzt ihre ersten Spiele gehabt, aber ich meine, man sieht bei Laura, das ist nicht, glaube ich, es ist, glaube ich, nicht mega leicht, sich da durchzusetzen. Sie hat es ja jetzt so ein bisschen geschafft, den Sprung, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss so ein bisschen drauf gucken, wie sich es noch entwickelt, ob vielleicht noch Teams dazukommen. Ich will es jetzt nicht komplett ausschließen, aber Stand jetzt würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht.
Wir haben ja jetzt in diesem Podcast schon sehr viel über Statistiken, über dich gehört. Bist du denn generell eine Spielerin, die da sehr drauf schaut, auf deine eigenen Statistiken?
Boah, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ständig gucke und irgendwie schaue, oh, habe ich jetzt genug Punkte? Und ich glaube, dass Punkten nicht alles ist. Aber klar freue ich mich, wenn ich Tore schieße oder Vorlagen mache. Aber ja, ich glaube, es gab Zeiten, wo ich mehr drauf geachtet habe, als ich es jetzt tue. Aber klar, so ist es mein Ansporn, jedes Spiel zu punkten. Genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mega heiß drauf bin, jeden Punkt abzusahnen, wo es nur möglich ist. Aber ja, es gehört bei unserem Sport dazu. Die besten Sportler sieht man ja auch in der NHL oder in der PWHL, wird immer gesagt, die und die Spielerin hat so und so viele Punkte und ist dadurch die beste Spielerin und so. Daran werden wir gemessen. Aber ja, am Ende ist, glaube ich, trotzdem der Mannschaftserfolg, der zählt. Und natürlich freue ich mich, wenn ich dazu beitragen kann.
Ja, spricht ja auch für dich als Mannschaftsspielerin. Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen so über Social Media gesprochen. Für uns bist du schon eins der Gesichter der deutschen Frauennationalmannschaft. Machst ja da auch sehr viele Videos. Bist du da generell ja gerne kommunikativ und wie überträgt sich das denn so ein bisschen aufs Eis? Wir haben schon ein bisschen gehört, du bist auch eine sehr kommunikative Eishockeyspielerin.
Also ich glaube, ich bin ehrlich gesagt persönlich nicht so das Social Media Girl, jetzt so, dass ich meinen eigenen Account irgendwie hochpushe, aber ich glaube, ich bin jemand, der für jeden Spaß zu haben ist und würde ich jetzt auch über mich selber sagen, nicht kamerascheu ist. Also ich kann mich auch gern vor die Kamera stellen und spontan irgendwas erzählen. Ja, und ich glaube, ich bin jemand, der auch eher lauter ist, vielleicht auch manchmal zu laut. Ich glaube, es kann auch anstrengend sein. Aber ich glaube, insgesamt jemand, der auch gern mal ja hier und da einen Witz macht und die probiert, die Mannschaft zu unterhalten. Und genau.
Ja, nicht nur Kamera, auch Mikro hören wir ja erstmal heute und wir haben es ja vorher auch schon anklingen lassen. Bei dem Nationalmannschaftsspiel warst du ja Co-Kommentatorin. Wie war das denn für dich, ja, zu kommentieren?
Ja, es war schon, ich war ein bisschen nervös. Ich hatte halt natürlich das Glück, dass jemand das so hauptsächlich übernommen hat und mir dann eher so die Fragen gestellt hat. Aber klar, man muss, finde ich, aufpassen natürlich, was man sagt. Man ist live geschaltet, sage ich mal. Da kann man jetzt nichts zurücknehmen. Man muss irgendwie aufs Spielgeschehen gucken. So wie wir da saßen, hat man auch nur die Hälfte der Eisfläche gesehen. Das heißt, man hat auch viel auf den Bildschirm geguckt. Und man kriegt weniger vom Spiel mit, als man denkt. Also ich hätte jetzt danach gar nicht sagen können, so irgendwie das und das ist passiert, sondern man reagiert wirklich wie so in dem Moment auf die Situation und erzählt dann was dazu. Und das war eine neue Erfahrung. Ob es jetzt meine Destination ist, weiß ich nicht. Aber es hat auch mal Spaß gemacht, das so zu machen.
Ich wollte gerade fragen, ob das was ist, was du dir auch nach der Karriere vorstellen kannst. Ich meine, dauert ja sicherlich noch, aber dass du weil du ein bisschen Berichterstattung machst, weil ich fand, du hast es sehr gut gemacht.
Danke erstmal. Aber ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht so mein Ding. Es hat Spaß gemacht. Ich könnte es hin und wieder mal machen, aber mich hat es auch ganz schön gestresst, auch wenn man es vielleicht nicht gehört hat. ja, genau. Aber ja, ich glaube, ich überlasse es lieber anderen.
Jetzt gerade auch schon auf dich als Social Media Figur zu sprechen kamen. Beim DB sieht man ja oft diese Kurzvideos. Ist es für dich, wenn du da dabei bist, wenn du das drehst, ist es einfach für dich? Macht dir das Spaß? Oder ist es einfach so ein bisschen Teil des Geschäfts?
Also eigentlich macht es auch größtenteils Spaß. Also es sind ja auch coole Sachen dabei und, sage ich mal, Sachen, die so im Trend sind irgendwie. Und sind ja oft auch so Spielchen oder sowas. Und ich glaube, manchmal vergisst man dann auch so ein bisschen, dass die Kamera jetzt dasteht und macht es einfach so für sich, für die Mädels, die halt dann mitmachen. Und ich bin da ehrlich gesagt ziemlich gelassen. Ja, genau. Da weiß ich auch, dass man noch Sachen rausschneiden kann. ja, aber eigentlich macht es mir größtenteils Spaß. Also es gibt wenig, wo ich jetzt sage, mache ich nicht oder so. Also ich mache eigentlich alles mit. Ich finde eigentlich immer so Sachen, wo man so irgendwie, wo einem gesagt wird, man muss jetzt das und das genauso sagen, da bin ich dann immer so ein bisschen, tue ich mir schwer. Aber so diese Sachen, wo man so spontan einfach irgendwelche Spielchen spielt oder so, finde ich eigentlich immer ganz witzig.
Ja, es hat ja auch einen Teil damit zu tun, dass man eben ein Stück weit Reichweite generiert. Das ist für euren Bereich sehr wichtig, finden wir. Wir versuchen das ja auch mit unserem Player-to-Watch-Format jede Woche auch Spielerinnen eine Plattform zu geben, die vielleicht jetzt nicht im Rampenlicht stehen, wenn man das in der Nationalmannschaft so sagen kann, dass sie da immer im Rampenlicht steht. Würdest du diesen Weg oder beziehungsweise würdest du den Spielerinnen generell raten, in Social Media ein bisschen aktiver zu werden?
Ja, ich glaube, da muss ich mich auch selber so ein bisschen kritisieren. Ich bin da ja auch nicht super aktiv, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass wir alle wahrscheinlich aktiver werden. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen so eine Hemmschwelle, diesen Schritt zu gehen, dass man jetzt sagt, okay, man postet viel, man macht vielleicht auch Sachen, die andere dann belächeln. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig für unseren Sport, eben auch, weil so viel über Social Media mittlerweile passiert und solche Dinge wie Hype auch über Social Media entstehen können, wäre es, glaube ich, schon wichtig. Ich meine, man sieht es bei den Fußballfrauen jetzt, glaube ich, exemplarisch, die wirklich durch die Decke gegangen sind die letzten Jahre und eben durch die Social Media Figuren, die man jetzt so kennt, eben auch deutlich bekannter geworden sind. Deswegen ist es, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt für uns. Ist aber natürlich auch, ja, wenn man jetzt am Anfang steht und noch wenige Follower hat, auch ein herausfordernder, also Schritt zu gehen.
Jetzt, wo wir deinen Weg bisher gehört haben, was würdest du den jungen Spielerinnen raten, die Eishockey-Profi werden möchten?
Spaß haben ist, glaube ich, am wichtigsten. Dranbleiben und vor allem geduldig bleiben. Jeder geht seinen eigenen Weg. Manche sind extrem früh dabei, manche kommen später dazu. Aber ich glaube, wenn man die harte Arbeit reinsteckt, wird man am Ende belohnt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was jungen Mädels hilft.
Du hast ja schon gesagt, du studierst Psychologie. Wie kam es dazu und wie wichtig ist es auch bei euch, nebenbei was zu machen, ob es jetzt ein Studium ist oder auch was anderes?
Ich habe damals, als ich in den USA war, die Schule in den USA funktioniert ein bisschen anders. Die haben eben auch so Wahlfächer, auch sowas wie Kochen und solche Sachen. Und ich habe eben einen Psychologiekurs besucht und der war echt so nicht so, wie man sich Schule vorstellt. Also wir haben echt coole Sachen gemacht, wir haben coole Filme geguckt, wir haben echt auch krasse Themen besprochen. Und da habe ich so ein bisschen das für mich entdeckt, dass mich das halt interessiert, wie der Mensch im Kopf, sage ich mal, tickt und wie Menschen vielleicht ticken, bei denen nicht alles richtig läuft im Kopf. Und dann habe ich für mich eigentlich so entschieden, dass ich das studieren möchte und bin dann eben zurück nach Deutschland gekommen, musste aber dann erstmal mein Abi nachholen, weil es eben mit dem Abschluss von drüben nicht ging. und studiere jetzt Psychologie, schreibe im Sommer meine Bachelorarbeit und dann muss ich noch einen Master machen und eine Weiterbildung. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Studium. Und ja, mir persönlich ist es extrem wichtig, was nebenher zu machen. Und vor allem ist es mir extrem wichtig, was zu machen, was mir gefällt. Ich finde, es ist wichtig, dass man nicht einfach was macht, nur um es zu machen, sondern dass einem bewusst ist, dass Frauen-Eishockey noch nicht an dem Punkt ist, wo wir danach davon leben können. Um ehrlich zu sein, ist Männer-Eishockey auch noch nicht da. Und ich möchte, wenn ich meine Karriere beende, was machen, was mir Spaß macht und wo ich 100% dahinter stehe. Und ich würde das jedem ans Herz legen, auch da auf jeden Fall dran zu bleiben. Man kann das ja auch super strecken mittlerweile, man muss sich da auch keinen Druck machen, aber mit leeren Händen danach dastehen ist wirklich nicht ideal.
Ja, absolut wichtige Botschaft. Zum Abschluss, was war denn so das bisherige Highlight deiner Karriere? Es wird ja sicherlich Olympia jetzt bald sein, aber wenn du jetzt für dich zurückblickst.
Also ich glaube, für mich persönlich als Person und für meine Entwicklung war meine Überseeerfahrung schon ein großes Highlight. Ich meine, ich bin extrem jung rübergegangen. Glaube, ich habe einen eher untypischen Weg dadurch gewählt. Und ja, das hat mir einfach, ja, war einfach ein riesen Teil meines Lebens. Jetzt so als einzelnes Event würde ich sagen, die Olympia-Quali. War einfach, ja, was Besonderes. Wenn ich jetzt noch dran zurückdenke, kriege ich Gänsehaut, wenn ich an diesen letzten Moment denke. Und ja, ich hoffe, Olympia toppt es natürlich. Aber ja, die Quali war schon was Großes.
Sehr schön. Jule, wir danken dir für deine Zeit, wünschen dir natürlich alles Gute, dass du verletzungsfrei bleibst und wir hoffen, dass wir dich mal wieder bei uns begrüßen dürfen.
Danke, danke, dass ich da sein durfte.
Danke auch an Antje. Bis denn.
Bis dann. Ciao.